ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ich habe nach meinen Klamotten und meinen Büchern gesucht. Aber ich habe nur eine Tasche gefunden und Unterwäsche. Mein Schrank mit Kleidung ist verschwunden. Ich vermisse meine Freunde, die Schule, das große neue Haus mit 4 Stockwerken. Meine ganze Kindheit ist weg.
Das war der 10-jährige Murat. Das Haus, in dem er mit seinen Geschwistern und seinem Vater gelebt hat, besteht jetzt nur noch aus ein paar Steinbrocken. Es wurde zerstört bei der Offensive auf die Stadt Khan Yunis im Gazastreifen Anfang des Jahres. Und nicht nur ihr Haus, die ganze Stadt liegt in Trümmern. Doch während die israelische Armee sich jetzt in einer Offensive auf die Grenzstadt Rafah ganz im Süden des Gazastreifens konzentriert, werden Fragen lauter, wie dieser Krieg eigentlich geführt wird und wie viel Zerstörung und Leid eigentlich gerechtfertigt ist. Denn täglich steigt die Zahl der Toten. Die USA haben schon angekündigt, Waffenlieferungen einzuschränken, wenn Israel seine Angriffe in dem dicht besiedelten Gebiet ausweite. Wir schauen gleich mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler auf die aktuellen Entwicklungen in der Grenzstadt Rafah, wohin ja hunderttausende Menschen geflohen waren. Zuerst bleiben wir aber bei Murat und seiner Familie in Khan Yunis. Sie sind zurückgekehrt, nachdem die israelische Armee abgezogen war. Sie wollen sich ein neues Leben aufbauen, wo eigentlich keins mehr ist. Unser Team aus dem ARD-Studio in Tel Aviv hat die Familie dabei begleitet, erzählt mir jetzt meine Kollegin, die ARD-Korrespondentin Hanna Resch. Hi Hanna.
Hi.
Du hast ja als Journalistin keinen Zutritt nach Gaza. Wie läuft so eine Recherche momentan ab?
Ja, das ist unser großes, großes Problem seit Beginn des Krieges, dass wir eben nicht nach Gaza rein können, uns das nicht anschauen können, nicht selber mit Leuten reden können. Aber wir haben wirklich wahnsinnig fähige und tolle Kollegen und Kolleginnen, auf die wir uns verlassen können. Und ohne die würde da gar nichts gehen. Das sind selbst Palästinenser und Palästinenserinnen, die auch diesen Krieg selbst erleben seit Anfang an und die trotzdem, trotz den ganzen Umständen, die da erleben, ja, also auch Familienmitglieder verlieren und so weiter, sich irgendwie auch selber ja fliehen müssen und so weiter, trotzdem diese Arbeit für uns machen. Und da sind wir extrem dankbar. Das Ganze dauert natürlich auch viel länger, als wir es normalerweise gewohnt sind, weil einfach kein Internet oft da ist, weil die Leute eben den Umständen entsprechend teilweise, wenn eine Bombardierung stattfindet oder was auch immer, ja, sich natürlich erstmal schützen müssen. Mhm. Also es ist schon ein komplizierter Prozess, aber die Kollegen vor Ort und die Kolleginnen machen das wirklich ganz, ganz großartig.
Lass uns mal auf Murat und seine Familie zu sprechen kommen. Wie haben die gewohnt, bevor die israelische Offensive losging und wie leben sie jetzt? Was ist noch übrig davon?
Tatsächlich war die Familie eher eine der wohlhabenden Familien im Gazastreifen, weil der Gazastreifen war davor schon wirtschaftlich wirklich ziemlich am Boden. Das heißt, es gab Leute, die da tatsächlich auch schon vor dem 7. Oktober Schwierigkeiten hatten, ihre Familie zum Beispiel zu ernähren. Und Mohammed, der hatte ein Handygeschäft.
Das ist der Familienvater, ne? Mhm.
Genau, das ist der Vater, der hat eben Handys verkauft und das ist ganz gut gelaufen. Und der hat sich da über Jahre hinweg eben Geld angespart, um der Familie ein Haus zu bauen. Das war sein Lebenstraum. Und dieses Haus war 4 Stockwerke hoch. Das erzählt er auch sehr, sehr schön.
Schau, das war mein Haus. Es hatte 4 Stockwerke und es war eines der schönsten Häuser hier. Die Nachbarn könnten das bezeugen.
Man merkt richtig, wie unfassbar stolz er darauf ist. Und auch eben Murat und auch die anderen Kinder erzählen das mit so einem großen Stolz irgendwie, dass sie so ein schönes Haus hatten, das schönste Haus der Nachbarschaft, sagen sie. Und die haben, naja, das Leben war natürlich eigentlich ganz normal, ne? Also die sind, also Mohammed ist zur Arbeit gegangen, die Kinder sind zur Schule gegangen, am Nachmittag haben sie sich zusammengesetzt und zusammen ihre Hausaufgaben gemacht und so ein ganz normales Leben geführt. Und davon ist halt jetzt tatsächlich einfach fast nichts mehr übrig. Also das Haus liegt komplett in Trümmern. Also sie haben, das klingt schon, also es klingt total absurd, wenn man das sagt, aber sie hatten noch Glück, ja, in dem Sinne, dass noch ein Raum einigermaßen steht. Da ist zwar eine Wand komplett weg, das haben sie dann abgehangen, quasi diese Wand, damit halt eben nicht der Wind und die Nässe und so weiter reinkommt. Aber sie haben zumindest noch einen Raum, in den sie zurückkehren konnten. Das haben ganz, ganz viele Familien und Leute gar nicht mehr. Und ja, wir leben die jetzt. Das Leben ist komplett auf den Kopf gedreht. Also logischerweise gibt es keine Schule, es gibt keine Arbeit, es gibt gar nichts. Im Endeffekt geht es ums nackte Überleben. Also Holz sammeln, um dann über offenem Feuer Essen zu kochen, Essen überhaupt zu bekommen. Also auf dem Markt zu schauen, welches Essen ist überhaupt da, können wir es uns leisten, zu schauen, dass die Kinder irgendwie einigermaßen sicher sich fühlen, weil die sind natürlich stark traumatisiert und die Kämpfe gehen ja weiter. Es gibt immer noch Bombardierungen, auch in der Nähe. Das heißt, sobald die Bomben fallen, sobald der Flieger über die Köpfe fliegt, bedeutet das absolutes Zittern für die Kinder.
Wie schützen die sich denn?
Ja, ja, schützen ist schwierig. Natürlich, man kann sich nicht schützen. Ne? Also im Endeffekt ist es eher ein Beten, glaube ich. Weil man weiß nicht genau, wann und wie und wo. Natürlich kann man sich in diese Sicherheitszonen begeben, in die israelische Armee quasi sagt, wo es sicher ist. Aber die letzten Monate haben sehr klar gezeigt, dass auch diese Zonen nicht sicher sind. Also es wird dann doch auch dort trotzdem bombardiert. Ja, das ist im Endeffekt ein Hoffen.
Warum sind Sie zurückgekommen?
Das hatte mehrere Gründe. Also das eine war tatsächlich diese Erschöpfung und die Müdigkeit, von der Vater auch erzählt. Es ist dann auch so ein bisschen ein Fatalismus von dem Vater. Der sagt das auch nochmal relativ eindrücklich. Er sagt dann, wir wollten nicht auf der Straße sterben. Wir wollten irgendwo sein, wo man, wenn wir sterben, man uns trotzdem noch zumindest zu dem Haus zuordnen kann und weiß, wer wir waren, wer wir sind. Und dann kommt natürlich hinzu oder kam hinzu diese Angst vor der Offensive auf Rafah. Also die ist ja schon seit Wochen angekündigt gewesen.
Die Familie ist nach Rafah geflohen, muss man an der Stelle sagen.
Mhm. Genau, die Familie ist in der Schule in Rafah untergekommen. Und genau diese Angst, die wahnsinnig viele Familien, ich meine, das sind ja über 1 Million Menschen, die in Rafah quasi jetzt ausharren und ausgeharrt haben, weil es die einzig sichere Zone noch im Gazastreifen war, laut israelischer Armee. Aber dort sind die Bomben auch immer mehr gefallen, es ist auch immer angespannter geworden. Und der Vater hat gemeint, sie haben einfach diese Angst nicht mehr ausgehalten, auch die Kinder haben diese Angst nicht mehr ausgehalten. Und dann kam eben auch der Moment, in dem die Armee aus Khan Yunis abgezogen ist. Und das war dann der Moment, wo der Vater gesagt hat, okay, wir greifen jetzt diese Chance, wir gehen raus, wir gehen nach Hause.
Wie war dieser Moment für Sie, als Sie zurück waren in diesen Trümmern? Mehr ist ja kaum übrig, außer diesem einen Raum, den du eben beschrieben hast, von Ihrem Haus, auf das Sie ja total stolz waren. Haben Sie erzählt, wie sich das für Sie angefühlt hat?
Ja, total, total eindrücklich haben die das geschildert. Also alle, die Tochter, Murat und auch der Vater haben das extrem eindrücklich beschrieben. Also der Vater meinte dann sogar, er wäre lieber gestorben, als das zu sehen und in dieser Schmach und dieser Schande quasi zu leben, jetzt dieses Haus zu verlieren. Auch Murat hat das auch nochmal sehr eindrücklich beschrieben, dass er dachte, er halluziniert. Also er beschreibt quasi diesen Moment, wo sie zurück quasi von Rafah geflohen sind und es sind immer wieder Bomben halt auch gefallen und er ist ein paar Mal hingefallen quasi auf dem Weg zurück nach Khan Yunis und als sie dann ans Haus gekommen sind, dachte er eben, okay, weil er eben dauernd hingefallen ist und wegen dem Beschuss und so, dachte er, er halluziniert jetzt, also er sieht das nicht richtig und hat dann erst, als der Vater ihm gesagt hat, nein, nein, Sohn, das ist unser Haus, das ist jetzt das, was es ist, erst dann hat er das langsam angefangen zu realisieren. Also ich glaube, man kann sich das, also auch ich kann mir das sehr schwer vorstellen, ne, wenn man da wirklich in ein Viertel zurückkommt, das man überhaupt nicht mehr erkennt. Und dann steht vom eigenen Haus halt noch dieses eine Zimmer. Das muss schon sehr, sehr, sehr schlimm sein. Und da sind ja auch alle Sachen drin, die man liebt. Ja. Zu Hause ist ja mehr als die vier Wände. Es ist ja irgendwie, weiß ich nicht, die Lieblingsfiguren, die man gesammelt hat als Kind oder die Lieblingsbücher. Oder die Lieblingsbettdecke, also da steckt ja für ein Kind auch extrem viel drinnen in so einem Zuhause und für den Vater, für Mohammed natürlich auch, der ja extrem stolz war, dass er das für seine Familie erschaffen konnte, dieses Zuhause.
Gab es was sie retten konnten aus den Trümmern?
Also wie gesagt, das klingt so zynisch immer, wenn man das sagt, dass sie noch Glück hatten, also weil, also das kann man so wirklich nicht bezeichnen eigentlich. Aber sie konnten schon einige Klamotten zum Beispiel aus den Trümmern retten. Sie konnten ein paar Kochutensilien retten. Sie haben ein paar Teppiche und so Sachen aus den Trümmern ziehen können, die ihnen dann geholfen haben, diesen einen bestehenden Raum abzuhängen, was total geholfen hat, um eben vor dem Wetter und vor den äußeren Einflüssen das abzuhängen, abzuschirmen. Also so Sachen, die es einem leichter machen, so einen Alltag zu manövrieren.
Was hat denn die Familie als erstes gemacht, als sie zurückgekehrt sind nach Khan Yunis?
Ja, das war auch einer der Gründe, warum Mohammed unbedingt zurück wollte. Also In Khan Yunis ist die Mutter begraben der Familie. Also die Frau von Mohammed, die ist an einer Geburt ihres letzten Kindes gestorben und die ist dort begraben auf dem Friedhof. Und Mohammed ist tatsächlich mit den Kindern das als Erste, was sie gemacht haben, als sie zurückgekommen sind ins Viertel, nicht zum Haus gegangen, sondern zum Grab der Mutter. Und das Schlimme und wirklich Unvorstellbare war, dass auch dieses Grab nicht unberührt gelassen wurde, sondern da sind Panzer von der israelischen Armee drüber gefahren. Das heißt, der Großteil des Friedhofs war, ja, also die Steine standen nicht mehr und es waren diese Panzerspuren drin. Und der Vater hat dann relativ schnell auch gesehen, dass seine Frau exhumiert war. Also der Körper war rau, also war nicht mehr im Grab. Er hat dann relativ schnell gehandelt und seine Kinder quasi irgendwo hingebracht, hat sie irgendwo verstaut quasi bei Bekannten und gesagt, okay, passt mal kurz auf die auf, hat sich dann seinen Schwager geschnappt und ist mit dem zurück zum Friedhof und hat seine Frau im Endeffekt, also das, was von ihr noch übrig ist, wieder begraben müssen. Mittlerweile hat das wieder einigermaßen hergerichtet, so gut es halt geht unter den aktuellen Umständen, aber das ist ja genau das, was ich auch gerade versucht habe zu beschreiben. Also es ist halt wirklich jeder Aspekt und erst durch solche Schicksale merkt man, was das bedeutet, jeder Aspekt des urbanen Lebens. Ja, das bedeutet eben auch in Mohammeds Fall das Grab seiner Frau.
Fürchterlich. Ich habe tatsächlich echt gerade Gänsehaut. Jetzt ist ja, ich habe die Bilder in deinem Film und der ist wirklich total eindrücklich. Du hast den Film für den Weltspiegel gemacht. Ist ja nicht nur das Haus zerstört, sondern im Prinzip auch alles drumherum. Der komplette Straßenzug, alles. Es ist wie eine Schutt- und Geisterstadt ist eigentlich noch untertrieben. Also es sieht aus wie in so einem apokalyptischen Horrorfilm wirklich, wenn man diese Drohnenbilder darüber sieht. Also das komplette Viertel ist weg. Was haben Sie darüber erzählt? Wie ist das für Sie?
Also der Vater hat das sehr gut auch nochmal beschrieben. Der hat eben das Team, unsere Producerin und den Kameramann durch das Viertel geführt. Und der beschreibt das extrem stark. Er sagt, hier waren Kindergärten, hier waren Schulen, hier waren Märkte, hier waren Schuhmacher, es waren Werkstätten. Er beschreibt es so Schritt für Schritt für Schritt. So nach jedem Geschäft, das er aufzählt, also war für mich so, dass ich mir dachte, ja stimmt, also man nimmt das als so selbstverständlich wahr, dass man in der Stadt oder auch auf dem Land, in einem Ort, in einer Ortschaft einfach Zugang zu diesen ganzen Geschäften und so weiter hat und die sind alle weg. Der Vater hat das auch ganz gut gesagt, der wollte ja unbedingt zurück, er wollte unbedingt zurück zu diesem Zuhause und das ist aber gar nicht so leicht. Also das eine ist, dass das Haus weg ist. Ja, das ist schwierig. Aber damit ist es ja nicht getan. Sondern man braucht ja einen Ort, wo man dann seine Lebensmittel herbekommt. Man braucht einen Ort, wo man Wasser herbekommt. Man braucht ja eigentlich auch Strom. Man möchte irgendwie vielleicht seine Kinder irgendwie zu einem Krankenhaus bringen können, wenn es ihnen nicht gut geht oder so. Und das alles ist eigentlich in Khan Yunis weg. Also die Leute, die jetzt zurückkehren und auch aus Rafah sich entschieden haben, zurückzukehren, quasi in ein Gebiet zurückzugehen, das vielleicht jetzt aktuell mit der Rafah-Offensive vielleicht sicherer ist. Das war aber damals, als sie zurückgegangen sind, noch gar nicht klar. Aber es ist ein Ort, in dem es keine Infrastruktur mehr gibt. Es ist alles weg. Also die Gemeinde hat es tatsächlich geschafft, eine Wasserleitung zu legen. Das heißt, es gibt zwei Stellen in Khan Yunis, wo man sich Wasser holen kann. Das heißt, die Familien gehen da halt hin und schleppen ihre Kanister damit. Das heißt, zumindest gibt es Zugang zu Wasser, ohne nach Rafah gehen zu müssen. Es gibt ein paar Familien, die versuchen jetzt eben so eine Art kleine Märkte aufzubauen und aus Rafah irgendwie Mehl oder Lebensmittel zu bekommen, die dann in Khan Yunis weiterverkauft werden. Aber das alles muss von null aus aufgebaut werden. Und ich glaube, auch das ist schwer vorstellbar, was das bedeutet, wenn ein komplettes Viertel verschwindet, weil es ist eben nicht nur das Haus, ne?
Vielen Dank, Hannah, bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal weiter, schauen aber kurz auf die aktuelle Lage in der Grenzstadt Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Dorthin sind ja seit Beginn des Krieges Hunderttausende Menschen aus dem Norden geflohen. Die israelische Armee hatte sie aufgefordert, den Norden zu verlassen und im Süden nach Schutz zu suchen. Jetzt hat Israel mit einer Offensive auf Rafah begonnen, weil sie dort noch Hamas-Kämpfer vermutet. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die hat schon gesagt, das sei eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Die Menschen könnten sich schließlich nicht in Luft auflösen. Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio in Tel Aviv ist mir jetzt zugeschaltet. Wir sprechen Freitag früh, es ist kurz nach 10. Wie ist die Lage jetzt da in Rafah?
Ja, die israelischen Bodentruppen sind vorgerückt. Es gab am Dienstag eine Evakuierungsanordnung für den Ostteil der Stadt. Da sollten 100, 150.000 Menschen das Gebiet verlassen. Und tatsächlich beobachten wir seitdem dort Kämpfe. Israelische Truppen haben eine wichtige Straße unter ihre Kontrolle gebracht, die von Nord nach Süd führt. Die kontrollieren sie jetzt also vollständig. Und sie haben auch die Grenze, den Grenzübergang nach Ägypten auf den Sinai unter Kontrolle gebracht. Sie sagen, sie hätten jetzt dort mehrere Hamas-Kämpfer getötet. Von 50 ist bisher die Rede in den letzten Tagen. Man habe Tunnel gefunden, der Hamas. Es gibt gleichzeitig auch Beschuss von Seiten der Hamas, Raketenbeschuss. Auch gerade eben wieder gab es Alarm in Kerem Shalom. Das ist ein Grenzübergang ganz in der Nähe von Rafah. Der wurde beschossen. Da sind in den letzten Tagen auch israelische Soldaten gestorben. Und gleichzeitig gibt es auch immer wieder noch Luftangriffe in den Teilen von Rafah, die noch nicht evakuiert sind. Also auch in der Nacht wieder. Dabei sterben auch Menschen. Und alle erwarten eigentlich, dass diese Bodenoffensive dort fortgesetzt werden müsste. Bisher ist man im Ostteil der Stadt und da wird massiv gekämpft.
Wie ist die Situation für die Menschen dort? Ich meine, das ist ja, du hast gerade gesagt, dicht besiedeltes Gebiet. Viele Menschen, ich habe es eben schon eingangs gesagt, sind extra in den Süden gekommen, weil sie aus dem Norden weg mussten. Was passiert mit denen jetzt?
Ja, die sind total verzweifelt. Wir haben Bilder gesehen von Menschen, die irgendwie ihr Hab und Gut zusammenraffen und irgendwie versuchen wegzukommen. Das sind Leute, du hast es ja gesagt, die sind schon mehrmals vertrieben worden. Wir kennen Leute, die sind 8, 9, 10 Mal mussten die den Ort wechseln. Und die wissen jetzt natürlich nicht so richtig, wohin. Es ist eine humanitäre Zone, so wird das von israelischer Seite genannt, ausgewiesen worden. Nordwestlich von Rafah, Al-Mawasi heißt das. Da heißt es, es gäbe Feldlazarette, es gäbe auch Zelte. Aber die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen, die sagen, das reicht nicht aus, die Menschen können dort nicht versorgt werden. Auch das ist kein sicherer Ort im Gazastreifen. Denn die Definition eines sicheren Ortes ist ja nicht nur, mir fallen keine Bomben auf den Kopf oder ich werde hier nicht erschossen, sondern ich muss auch versorgt werden, medizinisch, es muss Nahrung, Wasser und dergleichen und Strom geben. Das ist da offenbar nicht ausreichend gewährleistet. Und wir beobachten jetzt aber natürlich, dass die Menschen in Rafah verzweifelt sind und die merken, okay, die Kämpfe kommen näher. Viele sind im Osten halt schon gegangen, 150.000 Menschen, sagen die israelischen Streitkräfte. Aber auch alle, die in dem westlichen oder westlicheren und mittleren Teil von Rafah sind, die sind natürlich total beunruhigt und überlegen sich, kann ich hier noch bleiben? Ist es hier noch sicher? Wann muss ich weg? Und das sorgt für eine große Verzweiflung.
Die USA haben ja jetzt angekündigt, sie wollen Waffenlieferungen an Israel einschränken, wenn die Armee diese Offensive auf Rafah durchzieht und ausweitet. Wie wurde das aufgenommen?
Mit Trotz, kann man vielleicht sagen. Also Benjamin Netanyahu hat jetzt in den letzten Tagen zweimal die Botschaft verkündet, gestern in der großen Ansprache und dann nochmal bei der großen Feier. Hat gesagt, wenn wir eben alleine das durchstehen müssen, dann stehen wir das alleine durch. Das ist die Reaktion. Gleichzeitig gab es dann gestern Abend auch ein Statement vom Armeesprecher der israelischen Streitkräfte, der gesagt hat, wir haben genug Waffen und Munition, um den Einsatz in Rafah fortzusetzen. Also da will man sagen, wir lassen uns davon nicht abbringen. Die Botschaft ist eben, dieser Kampf um Rafah wird fortgesetzt. Israel sagt, das ist strategisch notwendig, weil man eben da in diesem Gebiet noch nicht war mit Bodentruppen, weil die Hamas auch von dort aus kämpft. Das sehen wir ja an dem Raketenbeschuss jetzt auch. Und deswegen, aus israelischer Sicht, ist es absolut nötig, da reinzugehen. Und das wird jetzt offenbar immer mehr vorbereitet.
Du glaubst also nicht, dass die Ankündigung der USA Israel jetzt daran hindern wird, diese Offensive auszuweiten?
Also tatsächlich ist das ja eigentlich schon passiert, wenn man sich das anguckt. Also es gab Druck, wir reden ja schon seit Monaten eigentlich von der Offensive, von der großen Offensive um Rafah. Und bisher ist die nicht gekommen. Jetzt offenbar sind die israelischen Streitkräfte dabei, dort reinzugehen. Aber immer noch ist es so, dass man zurückhaltend ist, wenn es darum geht, die ganze Stadt einzunehmen. Da gibt man ja dem Druck in gewisser Weise nach. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, wenn man sich die USA anguckt, wenn ich es mal so sagen darf, ein Eiertanz. Das sind Waffen, die jetzt angedroht werden, zurückzuhalten, die in anderen Teilen des Gazastreifens durchaus eingesetzt wurden. Also das heißt, diese großen, schweren Bomben, von denen US-Präsident Biden jetzt sagt, ja, die sorgen für viele zivile Opfer, für viel Zerstörung. Genau diese Bomben wurden in anderen Teilen des Gazastreifens ja eingesetzt. Und die haben dann eben zu der flächendeckenden Zerstörung geführt, die Hanna beschrieben hat. Also da haben die USA offenbar ja kein Problem damit gehabt. Aber jetzt gibt es eben diese rote Linie Rafah, die der US-Präsident erklärt hat, weil eben dort diese vielen, vielen Menschen sind. Und weil man da fürchtet, dass da sozusagen es so viele Opfer geben könnte, wenn das so läuft wie in anderen Teilen des Gazastreifens, dass das nicht mehr hinnehmbar ist aus US-Sicht, so pervers das klingt.
Jetzt hatten sich die Menschen im Gazastreifen Anfang der Woche schon gefreut und hatten Hoffnungen auf eine Feuerpause. Es war dann irgendwie ein ziemliches Hin und Her und ist am Ende doch nicht so eingetreten. Also wie weit sind wir momentan entfernt von einem Durchbruch oder von einer Waffenruhe?
Also das ist ein ewiges Hin und Her. Ich finde das auch als Berichterstatter ehrlich gesagt frustrierend, darüber zu berichten, weil es gibt dann immer ja, die Berichte, jetzt kommen die Delegationen wieder zusammen, jetzt liegen Vorschläge auf dem Tisch, dann sickern auch schon Zahlen durch, wie viele Geiseln kommen frei, wie lange soll die Feuerpause, die Waffenruhe dauern. Aber eigentlich ist das, finde ich, so ein bisschen ein perverses Spiel, weil man nicht das Gefühl hat, dass beide Seiten das tatsächlich wollen. Netanjahu, glaube ich, hat vielleicht gar nicht den Spielraum, Zugeständnisse zu machen in seiner Regierung. Und deswegen war es zum Beispiel jetzt bei der letzten Runde so, dass da eine Delegation aus Israel nach Kairo gefahren ist. Die hatte gar kein richtiges Mandat. Die war auch nicht hochrangig besetzt. Das war einfach nur ein Symbol. Ja, ja, wir setzen uns an den Tisch und verhandeln irgendwie. Aber wir wissen schon, eigentlich wird da nichts bei rauskommen. Naja, und bei der Hamas ist das natürlich auch so. Die wissen, die arbeiten ja eben mit dem öffentlichen Druck, den es auf Israel gibt, den sie auch immer wieder schüren. Und gleichzeitig setzen die natürlich auch Zeichen, die das dann für Israel auch unannehmbar machen, sich einzulassen auf eine Waffenruhe, wenn zum Beispiel jetzt eben aus Rafah Raketen auf israelische Stellungen an der Grenze abgefeuert werden oder wenn dann auch aus dem Norden auf einmal wieder Kämpfe gemeldet werden. Das ist alles etwas, was Israel verdeutlicht, wir haben diese Kriegsziele, die wir uns gesetzt haben, nämlich wir wollen die Hamas zerschlagen, wir wollen für Sicherheit sorgen, wir wollen die Geiseln frei bekommen, dass all das nicht erreicht ist. Und aus israelischer Sicht kann ich sagen, da ist ja immer das, was nach außen gesagt wird, wir brauchen Druck, Druck, Druck auf die Hamas und dann kommen die Geiseln frei. Und da sagen natürlich die hier auf die Straße gehen und die wollen, dass ihre Lieben endlich wieder freikommen, das hat bisher einfach nicht funktioniert. Der einzige Moment, wo wir richtig viele Geiseln frei bekommen haben, war Ende November, Anfang Dezember, als es eine Waffenruhe gab und als es einen Deal gab. Und deswegen wollen die, dass wieder so ein Deal kommt. Und die sind natürlich auch völlig verzweifelt, weil sie gerade feststellen, auch die eigene Regierung tut nicht genug, dass dieser Deal zustande kommt. Und die Hamas sowieso nicht.
Ganz herzlichen Dank nach Tel Aviv an diesem Freitagmorgen. Es ist jetzt 21:45. Ich habe gesprochen mit Jan-Christoph Kitzler aus unserem ARD-Studio in Tel Aviv. Vielen Dank. Das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen ist riesig. Die Oregon State University hat Satellitenbilder analysiert und kommt zu dem Ergebnis, dass 55% aller Gebäude zerstört sind. Die Vereinten Nationen schätzen, 100 Lastwagen würden 14 Jahre benötigen, um all den Schutt zu beseitigen. Israels Angriffe hätten die schwersten Zerstörungen einer Region seit dem Zweiten Weltkrieg hervorgerufen. Fast die komplette Bevölkerung Gazas, mehr als 2 Millionen Menschen, sind aktuell obdachlos. Hanna, Krieg bedeutet ja immer irgendwie Zerstörung. Aber wie ordnest du das Ausmaß hier ein?
Also erstmal muss man sagen, dass es ein bisschen eine unklare Lage ist. Ne? Also deswegen kann man auch nicht sagen, so 55%, das ist die Nummer, das ist die Zahl, weil es gibt einfach nicht die Möglichkeit, gerade saubere Recherche vor Ort zu betreiben. Es ist unmöglich. Es herrscht Krieg, Leute kommen nicht rein, Leute kommen nicht raus. Das heißt, man muss sich eben auf Zeugenaussagen verlassen, man muss sich auf Satellitenbilder verlassen. Es ist kein sauberes wissenschaftliches Arbeiten da gerade möglich. Das muss man erstmal vorweg sagen. Was man aber sagen kann faktisch ist, dass eben so viele Menschen vertrieben sind. Das ist ganz klar. Das sind über 85% aktuell, die kein per se Dach mehr so über dem Kopf haben, die sich eben Zelte und was weiß ich unterbringen müssen. Fakt ist auch, dass über 50% der landwirtschaftlichen Flächen wahrscheinlich komplett zerstört sind. 45% der Gewächshäuser sind weg. Der Großteil der Schulen ist zerstört, alle Universitäten sind zerstört, der Großteil der Krankenhäuser ist zerstört oder zu so einem großen Teil zumindest unbrauchbar gemacht worden und große Teile der Infrastruktur sind kaputt. Das heißt, egal ob das jetzt die größte Zerstörung seit dem Zweiten Weltkrieg ist oder nicht, es ist eigentlich für die Leute on the ground, also für die Menschen, die das durchleben müssen, relativ egal, wie man das genau jetzt einordnet. Fakt ist, dass es ein wahnsinniges Ausmaß ist und da sind sich alle Experten und alle Expertinnen einig. Und Fakt ist auch, dass es für die Leute, also eben dort vor Ort, extreme Konsequenzen hat.
Die Vereinten Nationen sprechen ja von einem Domizid. Was genau ist damit gemeint?
Ja, also Domizid im Endeffekt bedeutet eben die strukturelle Zerstörung vom Zuhause, also von Infrastruktur des Wohnens in einem Krieg. Das Problem ist auch hier wieder, dass es natürlich gerade schwierig ist, wissenschaftlich zu belegen, ob es ein Domizid ist oder nicht. Aber an sich sagen eben ein Großteil der Experten und Expertinnen, dass hier eigentlich mit allem, was der Kenntnisstand aktuell ist, eigentlich schon dieser Begriff zu verwenden ist und dass es eigentlich schon ein Domizid sehr wahrscheinlich sein könnte.
Du hast für deine Recherchen ja auch mit einem Experten zu dem Thema gesprochen. Professor Martin Kauert hat sich mit dem Thema Domizid wissenschaftlich beschäftigt. Und was hat er dir denn dazu gesagt? Also wie schätzt er das ein und welche Strategie steckt nach seiner Expertise dahinter?
Martin Kauert hat tatsächlich den Begriff Herbicide noch geprägt. Also der hat sich mit Domizid sehr viel beschäftigt, aber er spricht hauptsächlich eben von Herbicide, weil er sagt, Domizid geht ihm eigentlich nicht weit genug. Also im Endeffekt ist die Zerstörung vom Zuhause nur ein kleiner Aspekt. Und ich finde, das haben wir durch die Geschichte von Mohammed und seiner Familie auch schon ganz gut irgendwie abgedeckt. Weil im Endeffekt geht es ja eben nicht nur um das eine Haus und das eine Zuhause, sondern es geht um die komplette Infrastruktur drumherum, um die Krankenhäuser, um die Straßen, den Strom, das Wasser, die Nachbarschaft, Parks, diese Public Spaces, wie das Martin Kauert eben auch nennt. Und der ist sehr vorsichtig. Also er sagt auch, es ist jetzt nicht ein Herbicide, das ist jetzt nicht Israel-spezifisch, dass das jetzt nur in diesem Fall stattfindet. Das findet in vielen Kriegen einfach statt. Er spricht vor allem von den militärischen Schwierigkeiten, die Israel in diesem Krieg auch hat. Das heißt, einer der größten Aspekte ist, dass die Hamas ja ein wirklich ellenlanges Tunnelsystem unter dem ganzen Gazastreifen eben gebaut hat. Und das macht es für ein militärisches Eingreifen in der Region extrem schwierig. Also für die Soldaten ist ein Boots on the Ground, also eine Bodeninvasion, extremst gefährlich. Offiziere und Generäle, die quasi entscheiden, unsere Soldaten gehen da rein, treffen da schon eine weitreichende Entscheidung, auch was das, die Gefahr für ihre Soldaten da angeht. Weil aus jedem Haus, aus jedem Fenster könnten rein theoretisch Scharfschützen die Soldaten angreifen. Das heißt, was die israelische Armee gemacht hat, bevor es losging, war wirklich großflächig zu bombardieren. Weil wenn bombardiert wurde, dann können die Soldaten sicherer reingehen. Der nächste Punkt ist eben, wie schaltet man diese Tunnel aus? Am Anfang hat die israelische Armee noch versucht, die Tunnelsysteme mit Bomben auch zu penetrieren, hat also wirklich massiv große Bomben hergenommen, die quasi durch die Erdschichten hindurch runter bis zum Tunnel reichen, um diese zu zerstören. Israel hat sehr schnell gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert. Die Tunnel liegen nämlich tiefer als gedacht. Aber all das, ja, jetzt eben rein aus der militärischen Perspektive, bedeutet natürlich auf einer zivilen Ebene eine enorm große und massive Zerstörung. Und da hat Martin Kauert auch gesagt, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist das gerechtfertigt? Also ist das proportional zu dem militärischen Ziel?
Das Problem bei dieser Munition ist aber, dass sie einen sehr großen Explosionsradius hat und die städtische Struktur zerstört. Häuser und alles andere in der Umgebung wird zerstört. Jetzt ist die eigentliche Frage, ob diese Zerstörung im Verhältnis zum Ziel angemessen ist.
Und er hat zumindest in unserem Gespräch vorsichtig die Meinung geäußert, dass er glaubt, dass die Proportionalität nicht mehr gegeben ist in diesem Krieg. Das ist eine Recherche von einem israelischen Journalistenteam von Local Call und Plus 972 Magazine, die sehr gute Kontakte ins israelische Militär haben und dort mit hohen Offizieren und Generälen auch gesprochen haben, anonym natürlich, und die quasi herausgefunden haben, dass sehr, sehr viel von dieser Bombardierung auch AI, also von künstlicher Intelligenz gesteuert ist. Also es gab ja so einen Krieg im Gazastreifen noch nicht bisher. Und es gab auch sowas wie den 7. Oktober noch nicht. Also man muss sich auch vorstellen, die Emotionalität, die dann am Beginn des Krieges für die Israelis da dahinter gesteckt hat. Und was passiert ist, ist, dass diese AI-Systeme, diese künstlichen Intelligenzsysteme eingesetzt wurden, die in kürzester Zeit Zehntausende von Zielen errechnet haben. Die haben Daten gesammelt von Terroristen. Also Israel sagt, okay, das sind Terroristen, Hamas-Terroristen in Gaza gewesen. Was haben die, wie verhalten die sich? Also mit wem unterhalten die sich? Welche Worte verwenden die? Was ist deren Einkaufsmuster? Und das berechnet diese künstliche Intelligenz dann auf die komplette Bevölkerung vom Gazastreifen. Und wenn dann quasi die Treffer hat und sagt, ja, das könnte ein Terrorist sein, dann spuckt die Maschine quasi das für die Soldaten aus und sagt, das ist ein Ziel. Und natürlich muss das von einem Menschen gecheckt werden. Und Herr Rappoport von Local Call hat gesagt, dass das eben nicht mit der Sorgfalt gemacht wurde, mit der es eigentlich gemacht werden müsste.
Also die Überprüfung.
Die Überprüfung.
Hochrangige Quellen, die mit uns gesprochen haben, sprachen von etwa 20 Sekunden, die ein Soldat hatte, um zu sagen, ja oder nein, er ist ein Terrorist.
Und dadurch sind eben so viele Ziele errechnet worden, also wirklich Tausende von Terrorzielen, die dann beschossen wurden. Und dadurch konnten auch keine gezielten Munitionen teilweise mehr verwendet werden, sondern man hat eben mit sehr großen Bomben einfach angefangen, Ziele zu beschießen, wodurch eben der zivile Schaden extrem groß war und auch eben die Infrastruktur darum extrem beschädigt wurde. Und ein letzter Punkt dazu ist, dass auch Rappoport zum Beispiel, der israelische Journalist, sagt, dass die israelische Armee auch teilweise ihre Soldaten und Soldatinnen nicht unter Kontrolle hat. Das sieht man auch in ganz vielen Videos, die Soldaten und Soldatinnen selber veröffentlichen, die sie selber aufgenommen haben in diesem Krieg, die sagen, das ist aus Rache. Die sagen das ganz klar.
Diese Terroristen sind in unser Land gekommen und haben viele ermordet, die mir persönlich sehr nahe standen. Als Antwort zerstören wir jetzt ihre Häuser. Lang lebe Israel.
Ist denn jetzt schon an sowas wie Wiederaufbau zu denken? Also ich frage mich ganz praktisch, wie soll das überhaupt gehen irgendwann? Wo sollen überhaupt diese ganzen Massen an Geröll hin? Also ganz auf der praktischen Ebene. Und denken die Menschen an sowas jetzt schon?
Also ich glaube, dass viele gerade noch nicht dran denken. Also Mohammed und seine Familie, wie ich gesagt habe, die denken natürlich gerade eher ans Überleben. Also jetzt auch mit der Offensive auf Rafah, die wirklich vielen Leuten auch unheimlich Angst macht. Und diesem Gefühl, es gibt keine Möglichkeit für eine Waffenruhe oder für einen Waffenstillstand. Diese Angst, die ist einfach sehr, sehr groß gerade. Und die wurde jetzt wieder größer die letzte Woche. Und für die Leute heißt es einfach nur irgendwie überleben und hoffen, dass es irgendwann irgendwie einfach vorbei ist, diese Bombardierung und dieser Krieg. Es gibt natürlich schon Leute, die sich langsam anfangen, darüber Gedanken zu machen. Also ich habe auch mit einem Mitarbeiter von Medico International gesprochen, der schon Aufbau zum Beispiel nach dem 2014er Gaza-Krieg mitgestaltet hat mit seinen Partnern im Gazastreifen. Und die sagen halt, sie sehen gerade gar keine Möglichkeit, wie das passieren könnte. Weil das Problem ist, wie du schon gerade meintest, das Geröll, es gibt einfach so viel Schutt. Der muss ja erstmal überhaupt abtransportiert werden. Ich meine, viel davon werden sie auch wieder versuchen, wieder zu verwenden. Ja? Aber trotzdem muss das ja irgendwie erstmal weg. Und dann ist das größere Problem, wie kommt denn Baumaterial rein? Mhm. Also das war ja schon vor dem Krieg das Problem, dass das Baumaterial von der israelischen Behörde nicht wirklich genehmigt wurde, reinzubringen, weil da die Angst eben war, dass Tunnel gebaut werden. Mhm. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen, ich meine, diese Tunnel wurden gebaut, offensichtlich. Und zwar auch in einem Ausmaß, wie die israelische Armee das absolut nicht auf dem Schirm hatte. Aber wie schaut das jetzt nach diesem Krieg aus? Also werden noch Genehmigungen für Baumaterial von den Israelis, werden die überhaupt noch genehmigt? Wer soll in diesem Ausmaß diesen Wiederaufbau betreiben, der ja eben nicht nur Schulen und Infrastruktur betrifft, die dann eben, ne, also Hilfsorganisationen übernehmen, sondern eben Privathäuser, wie unsere Familie Mohammed und seine Kinder, wo kriegen die das her? Also da sind extrem, extrem viele Fragen offen, wo wir nicht wissen, wie es ausgehen wird.
Und hat die Familie, du hast Mohammed jetzt gerade nochmal angesprochen, auch darüber gesprochen, wie sie sich ein Leben danach vorstellen? Oder ist das einfach noch so weit weg, dass das jetzt noch gar keinen Platz und Raum hat?
Also gerade eben ist es dieser Kampf ums Überleben, wie ich gesagt habe. Aber ich glaube schon, dass natürlich irgendwo noch so eine gewisse Hoffnung immer da ist. Das ist ja auch das, was Menschen am Leben hält am Endeffekt. Und sie denken da schon an eine Zukunftsträume. Also die beiden großen Töchter haben zum Beispiel ganz klar gesagt, sie möchten wieder zur Universität gehen, sie möchten studieren. Die Kinder wollen unbedingt zur Schule. Also gerade bringt ja die große Schwester den Kids irgendwie auch das Alphabet bei und versucht sie irgendwie so ein bisschen, versucht die Lehrerin zu sein, weil sie sagt, sonst Ne, sonst werden die niemals anknüpfen können und niemals irgendwie wieder zur Schule gehen können. Das ist ja eine verlorene Generation sonst. Also die versuchen das schon, irgendwie diese Bildung aufrechtzuerhalten. Und der Vater hat jetzt angefangen, ein Geschäft aufzubauen für seine Kinder. Also hat einen kleinen Wagen zusammengezimmert und möchte, dass die Kekse verkaufen können. Also die wollen jetzt irgendwie backen und irgendwie so ein bisschen Kekse verkaufen, um auch was Schönes und was Gutes zu machen für die Leute in ihrem Viertel und halt damit die Kinder ein kleines Taschengeld quasi verdienen. Und er möchte auch schauen, dass sein Viertel wieder aufgebaut wird. Also er hat auch gesagt, wenn er es schafft, sein Zuhause noch weiter auszubauen oder so, dass er gerne auch Leute bei sich aufnehmen würde, so Nachbarn, deren Häuser komplett zerstört sind, weil er möchte, dass sein Viertel wieder aufgebaut wird und dass es wieder lebbar wird.
Ganz herzlichen Dank für diese Schilderung an Hanna Resch aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Und da sind wir schon am Ende dieses Podcasts. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich habe jetzt noch eine Podcast-Empfehlung. Das ist der Podcast 27, der Podcast zur Europawahl. Was bewegt die Menschen in Europa vor der Wahl? Es geht zum Beispiel um die Themen Migration, Klimawandel, Fachkräftemangel. Erzählt immer aus einer Region oder einem Land Europas. Hört doch mal rein. Ihr findet 27, den Podcast zur Europawahl, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr auch uns nächste Woche wieder, den Weltspiegel-Podcast. Redaktion für diese Ausgabe hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Freitag, der 10. Mai. Ich bin Joanna Jeschke.